Die Buddha-Natur, unbefangen sein, frei sein von Vorstellungen, von Wünschen, von Anhaftungen, das ist Shunyata, die Leerheit. Sorgfältig sein mit allem, was ich tue, auch mit meinem Denken, das ist Prajna, die Weisheit. Verbunden sein, berührt sein mit allem, von allem, das ist Karuna, Mitgefühl. Die fünf Stände des Tosan erschließen uns die Möglichkeit, mit völlig anderer, neuer Perspektive in der Welt zu sein, die nicht von Hass und Verblendung und auch nicht von, wie sage ich mal, unkontrollierter Zuneigung diktiert wird. So ein Leben wird mit Buddha-Natur beschrieben. Die Vorstellung spricht uns auf eine bestimmte Weise ja an. Für viele bedeutet das so etwas wie eine Ersatzseele. Auch wenn wir alle wissen, Seele gibt es eigentlich nicht, sagt der Buddha. Aber irgendwie ist da doch irgendwie sowas, dass da sowas Verborgenes in mir drin ist. Moment, was Verborgenes in mir drin ist. Sowas wie eine Ersatzseele. Ein Kommentar von Asanga. Asanga, einer der ganz berühmten buddhistischen Philosophen aus dem 4. Jahrhundert etwa, der schrieb, oder von dem es überliefert, Buddha-Natur ist wie die Goldader, die einen Felsen durchzieht. Wie die Honigwabe im Bienenstock, wie eine goldene Buddha-Statue, die in schmutzige Tücher gehüllt ist. Weil man ja sagt, im Grunde ist es sowas wie in mir was drin. Und das ist eben nur verdeckt durch unsere Verblendungen. Schmutzige Tücher. Alles das suggeriert aber eine Spaltung der Welt in eine reine, unzerstörbare Essenz, diese Buddha-Natur, und andererseits die verblendete, verdorbene Realität. Auch Gott oder Nirvana oder das Ungeborene, was es so gibt, das Absolute, da ist die Spaltung irgendwie da. Und der Begriff Buddha-Natur verleitet genauso dazu. Also im Kern unseres Daseins liegt da etwas, das absolut rein ist, extrahiert werden kann und auch nicht verunreinigt werden kann, kontaminierbar ist. Aber wenn ich das genau angucke, dann ist das Dualität. Ein kleiner Teil von uns ist ausgenommen von dem ganzen Schrott als etwas Transzendentes, etwas Gesondertes, etwas Unzerstörbares. So ein Bild kann natürlich hilfreich sein, gerade am Anfang unserer Übung. Aber wir haben ja etwas mehr Durchblick. Oder ein anderes Bild kennt ihr auch, die Lotusblüte, nicht? Die aus dem Sumpf herausragt, ohne beschmutzt zu werden. Ich finde auch solche Worte, die immer wieder fallen, wie Natur überhaupt oder das wahre Wesen. Oder Substanz, das wahre Selbst. Als wäre das die Lebensform Buddhas. So stellt man sich das ja vor, nicht? Das ist sozusagen der Buddha. Die Gefahr ist, dass man damit zurückfällt in die Bedeutung, eine Bedeutung, die der Buddha abgelehnt hat. Nämlich, dass es so etwas Eine solche Essenz, so eine Grundstruktur in einem gar nicht gibt. Das war schon in Indien strittig und problematisch, dass es so etwas wie eine wahre Natur oder Atman, eine Seele, gar nicht geben sollte. Im Hinduismus gibt es die, ganz klar. Aber auch unter denen, die sich den Buddha angeschlossen haben, wird überliefert, dass sie um diesen Punkt sehr gestritten haben, seine ganzen Mönche, die ersten, die ihm nachgefolgt sind. Scheinbar haben sie ihm ja irgendwie alles geglaubt, aber das heißt noch lange nicht, dass man das verinnerlicht hätte. Wenn ich mich jetzt auf die alten Schriften, auf den Pali-Kanon oder sowas beziehe und diesen Interpretationen, dann habe ich das von Stephen Batchelor, ich weiß nicht, ob euch der Name allen Begriff ist, ja. Einer von denen, die viele, viele Jahre auch im tibetischen Buddhismus waren, auch im Zen-Buddhismus waren, der offensichtlich, sagt er zumindest, den Pali-Kanon auf Pali auch lesen kann. Und was ganz besonders praktisch ist, er hat ein Programm, also einmal hat er den Pali-Kanon auf Pali in seinem Rechner und hat ein Programm, mit dem er suchen kann, nach Begriffen. Welche Begriffe kommen da vor und welche kommen da nicht vor? Darauf komme ich gleich noch. Aber diese Vorstellung von einer wahren Natur, die ist ja bei uns im Westen auch sehr geläufig und wahrscheinlich irgendwie zurückzuführen auf die Philosophie bei den alten Griechen, die ja, von denen einige, die Großen ja meinten, dass also hinter, unter oder über unserer erlebten Welt gibt es so eine Ideale, die wir nur aufgrund unserer Verblendung nicht erkennen können. Nicht? So das Einfachste ist sozusagen, es gibt einen idealen Baum und jeder Baum ist das Abbild dieses Ideals in irgendeiner Form. Ja? So. Aber, sagt Batchelor, das Wort Buddha-Natur kommt in den alten Texten gar nicht vor. Das ist ein, sagt er, Übersetzungsfehler vom Sanskrit, Pali ins Chinesische, formal zwar korrekt, aber inhaltlich nicht. Im Pali ins Sanskrit gibt es eine ganz andere Bedeutung, die da vorkommt, also woraus das dann besetzt worden ist, nämlich den Begriff Gotta oder Garba. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass der Buddha Tathagarbha genannt worden ist auch. Und das heißt Abstammungslinie oder Familie oder Gattung. Also man ist Teil, ein Garbha ist sozusagen Teil einer bestimmten Abstammungslinie, nämlich derer, die an dem buddhistischen Projekt teilnehmen. Die sind sozusagen in diese Familie derjenigen, die an diesem Projekt teilnehmen, hineingeboren. Es ist ein bisschen, man muss ein bisschen genau hingucken oder hinhören, um sich das klar zu machen. Buddha-Natur hat etwas Statisches, ja, etwas, eine bestimmte Eigenschaft, bestimmte statische Fähigkeit, die einfach da ist, unveränderbar ist. Während Garbha oder Gotta die Bedeutung von Geburt, von Wachstum, von Zugehörigkeit hat. Buddha benutzt diese Begriffe als Abstammungslinie, in Anführungsstrichen, Abstammungslinie der Edlen. Wer gehört dazu nach Buddha aus dem Pali-Kanon? Erstens, ein Mönch gibt sich mit jeder Kleidung zufrieden. Ein Mönch gibt sich mit jeder Nahrung zufrieden. Ein Mönch gibt sich mit jeder Behausung zufrieden. Und Ein Mönch findet Freude an Bhavana, heißt das Bhavana. Und Bhavana bedeutet etwas ins Leben rufen, etwas hervorbringen. In der Suche danach, worum geht es in diesem Leben überhaupt? Das ist also schon was ganz anderes als Buddha-Natur, nämlich nicht etwas haben, sondern etwas ins Leben rufen. Etwas hervorbringen. Und das bezieht sich auf die vier edlen Wahrheiten vom Leiden, ja, die kultiviert werden müssen. Also einmal die Tatsache, dass das Leben nicht Leiden ist, sondern dass es Leiden gibt im Leben, dass es eine Ursache gibt, dass es beendet werden kann, das Leiden, und der edle achtfache Pfad. Und das heißt für jeden von uns, für jeden Buddhas Jünger, aber für jeden von uns auch, nicht, dass wir etwas haben, sondern etwas hervorbringen müssen. In diesem Fall, wenn wir uns auf die vier edlen Wahrheiten oder die Lehre des Buddha beziehen, heißt das für uns nicht einem vorgegebenen Weg folgen, so wie dem edlen achtfachen Pfad oder sowas, ja, und allen weiteren Empfehlungen, sondern wir müssen ihn erschaffen. Jeder von uns, jeder Einzelne muss diesen Weg selbst entwickeln. Also eine innere Haltung haben, die anders als ich das bei vielen, vielen auch gerade Theravadis hier bei uns im Westen so mitgekriegt erlebt habe, für die ist der edle achtfache Pfad oder sind diese Aussagen mit dem Leiden einfach Gesetz. Das hat Buddha gesagt, basta, und wer das bezweifelt oder in irgendeiner Form in Frage stellt, kriegt, so wie ich auch, gerade von den Hamburgern da, diesen Affen, das Zeugnis, du bist kein Buddhist. Es gab mal einen ganz heftigen Streit, ich weiß nicht, ob du den da noch schon mitgekriegt hast damals, ganz heftigen Streit zwischen einem Vertreter des Theravada-Buddhismus aus der DBU, nee, nicht DBU, aus der BGH, Buddhistischen Gesellschaft Hamburg, und mir, aufgrund eines Artikels, den ich mal geschrieben habe, wo es richtig wüste Beschimpfungen gab nachgerade. Du bist kein Buddhist. Ja. Dabei hier, ich beziehe mich da auch wieder auf Stephen Batchelor, der sagt, im Grunde musst du immer mit der Frage, mit Zweifel an all diese Aussagen herangehen und für dich selber herausfinden, was davon überzeugt dich, was davon ist dir richtig. Das heißt, was ist dein Weg? Wie interpretierst du die Aussage, im Leben es gibt Leiden? Was ist Leiden? Ja? Oder die Aussage, es gäbe ein Ende des Leidens, man kann es beenden. Was bedeutet das für dich? Du musst es wirklich selber erschaffen. Und das ist was ganz anderes. Ja? Als wie hier häufig, auch unter Zen-Buddhisten, gar keine Frage, damit immer umgegangen wird. Bei uns wird auch hier, indem wir hier Zen betreiben, wird eigentlich das größte Gewicht immer auf Meditation gelegt. Ja. Also eine innere, wie kann man sagen, innere spirituelle Übung. Oder wie ich auch immer sage, den Geist trainieren. Das ist aber nur ein Teil des Ganzen. Weil es eigentlich nur Achtsamkeit und Konzentration betont. Aber wie schon gesagt, nicht der Kern der Praxis, aber ist ein kreativer Prozess, ja, den wir selbst finden, den wir selbst gehen müssen und nicht irgendwelche Anweisungen folgen. Zitat, der Endpunkt besteht darin, zu einer Freiheit zu uns selbst zu gelangen. Das meint, alles Vergangene, alles Vorgegebene loszulassen und immer wieder neu zu beginnen. Immer wieder neu zu beginnen, einen Weg zu bestimmen. Jeder Einzelne muss für sich etwas Neues schaffen. Das Besondere daran ist, dass dieser Weg, wenn wir sagen, ein Weg bedeutet für uns eigentlich immer hier, ein Weg hat einen Anfang, man geht einen Weg und irgendwo hat ein Ende. Und dieser Weg hat aber kein Ende. Jetzt habe ich von Stephen Batchelor ein bisschen abgeschrieben. Tathagata Garba. Tathagata heißt der so Gegangene. Also der geht, so Gegangene. Ja. Und Garba heißt Gebärmutter. Tathagata Garba ist ein Begriff, der als Buddha-Natur übersetzt worden ist und für Buddha verwandt wurde. Also Tathagata bezieht sich auf den Buddha als Person, der nämlich der geht. Ja? Und Garba Gebärmutter. Also Mutterleib, der den Buddha hervorbringt. Und die Chinesen haben, daher kommt der Übersetzungsfehler, Garba als Natur übersetzt. Gebärmutter ist erst einmal ein leerer Raum, der von einer anderen Lebensweise befruchtet wird. Schöner Satz. Ne? Hast du das von dir gewusst? Also der Buddha ist in einer bestimmten Abstammungslinie geboren. Nämlich derjenigen, die an dem Projekt Buddha teilnehmen. Also er ist in einen Prozess hineingeboren und nicht in einen Zustand. Buddhas Absicht war also nicht, uns zu transformieren und in einen transzendenten Raum verschwinden zu lassen, sondern dass wir einen Weg gehen, und das verändern, was uns daran hindert, dieses ganz gewöhnliche Leben einfach vollständig und normal zu leben. Ja? Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Es geht darum, dieses ganz gewöhnliche Leben vollständig zu leben. Da fällt mir die Geschichte ein, wie ich, habe ich auch schon mal erzählt, aber vielleicht nicht, sicher nicht allen. Als ich bei Harada Roshi war, habe ich ihm im Doksan, der wusste, dass ich hier Zen-Lehrer bin, ne? Und ich habe ihm gesagt, ja, ich lege den Schwerpunkt darauf, in reinem Gewahrsein, in großer Wachheit zu leben. Und dann sagt er, ja, das kann man schon machen, aber warum machst du das so kompliziert? Deine Schüler, sie leben doch. Sie leben doch. So, was musst du da noch extra? Das hat er nicht dazu gesagt, so habe ich es dann nachher irgendwie verstanden. Du musst doch nicht extra noch Konzentration üben und du musst nicht Wachheit üben und du musst nicht dies und das machen. Denk mal an die Zen-Warnungen von Momon, Momons Zen-Warnungen oder sowas. Ne? Musst du doch nicht machen, wir leben doch. Was soll da mehr sein oder anders sein? Bachelor zitiert oder bezieht sich hier mal auf Dogen, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und zitiert aus dem Shobogenzo, beziehungsweise zitiert nicht, sondern bezieht sich darauf. Und eine Abhandlung wird auch Busha, Busho, Buddha-Natur genannt bei Dogen. Und Busho heißt aber wirklich nicht Buddha Natur, sondern ist eine Frage. Die Frage, was ist das hier? Wie ist es hierher gekommen? Was ist das hier? Wie ist es hierher gekommen? Hui Wang, der kam ja zu Hui Neng und wurde gefragt, woher bist du gekommen? Ich komme vom Berg Song, hat er geantwortet. Und Hui Neng, was ist dieses Ding? Wie ist es hierher gekommen? Also nicht nur reduzieren immer auf die Frage, die wir üblicherweise stellen, was ist das? Was ist das? Da ist ja schon so etwas Statisches in der Frage eigentlich vorgegeben, sondern was ist das hier? Wie ist es hierher gekommen? Und Buddha Natur, jetzt bleibe ich mal wieder bei dem Begriff, ist genau diese Frage. Also die Neugier, die Unsicherheit, die Verzweiflung, die manchmal auftaucht. Unser Leben endet eigentlich, wenn wir uns nur an unsere Konventionen halten. Und es beginnt damit, wenn wir für uns selbst zu einer Frage werden. Immer wieder zu einer Frage werden. Was ist hier gerade los? Wo ist es hergekommen? Im Rinzai-Zen wird versucht, diese Frage lebendig zu machen und lebendig zu halten. Also immer Fragen statt Meinungen, statt Überzeugungen. Wenn wir zum Beispiel ein Buch über Buddhismus kaufen, dann erkennen wir ja, dass uns etwas fehlt. Nicht? Weil wir denken, da kriegen wir irgendwas Neues. Also mir fehlt was, holen wir da irgendwas. Dass also etwas nicht richtig läuft in unserem Leben. Und dafür holen wir uns ein Buch. Aber wir fragen eher nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern tiefer. Wir jedenfalls. Aber wehe, wenn wir etwas gefunden haben, was uns befriedigt. Weil das führt dann schon wieder zu einer Festlegung. So wie mich mein erstes Buch so befriedigt hat. So. Und dann mir erst so, eigentlich erst dann schon bei der ersten Überarbeitung, dann bei der zweiten, bei der dritten, eigentlich, jetzt bin ich bei der vierten, die veröffentlicht ist, eigentlich müsste ich das euch zuliebe nochmal überarbeiten, aber da habe ich keinen Bock dazu. Aber in dem Sinne enthält es so Festlegungen, nicht? Von denen ich heute sage, oh nee, wisst ihr, aber gut, sage ich. Nicht, weil wir lehnen uns dann zufrieden zurück, als hätten wir etwas verstanden. Als würden wir wissen, was ist. Ja. Für einige Zeit funktioniert das, aber wenn ich genau hingucke, hat das auch schon wieder den Charakter dann von Glauben. Wenn ich das so stehen lasse, nicht mehr hinterfrage, weil gut steht da, dann ist das schon wieder Glauben. Und das ist eigentlich ja das, was ich abgelehnt habe als erstes, als ich da mich vom Christentum abgewandt habe. Ich muss mal eben gucken, ich habe glaube ich zu viel geschrieben. Die Vorstellung, das habe ich gerade schon mal gesagt, die Vorstellung eines Weges hat etwas Lineares. Er beginnt hier und dahin kommt er. Ja. Wenn es aber kein Dorthin, kein Ende gibt, ein gewöhnlicher Mensch, sagen wir immer, wir eigentlich auch immer noch, klar, ein gewöhnlicher Mensch, aber so der, wie sagt man da, der Alltagsmensch da draußen, die 90%, die noch nicht so weit sind wie wir, den beschreiben wir ja meistens so als eine Ansammlung von Anhaftungen und Verblendungen. Ganz viele behaupten wir, sagen wir, verfügen nicht wirklich über den Willen und vielleicht auch die Fähigkeit zu tieferer Selbstreflexion, also sich selbst zu hinterfragen, auch seine Meinungen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich benutze dieses Bild, hab's auch immer, klar, aber eigentlich stimmt es gar nicht. An jedem Tag gibt es viele Momente, in denen wir mit großer Einsicht, mit großer Zuneigung, mit Mitgefühl reagieren. Also genau das, was ich heute Morgen und gestern angelehnt an Herrn DeWitt als unbefangen, als sorgfältig, als verbunden sein beschrieben habe. Also dieser Art von Beschreibung von Buddha-Natur. Also meine Vorstellung von mir als Verblendeter hindert mich auch wieder daran zu erkennen, dass ich aber doch einsichtig, liebevoll, mitfühlend und so weiter bin. An dieser Vorstellung von mir selber zu arbeiten, das finde ich ganz zentral. Also sich mit der Frage oder mit der Behauptung, das ist auch eine Festlegung, aber dem wirklich mal nachzugehen, der Behauptung von Rinzai nachzugehen, wenn er sagt, das Einzige, was dir fehlt, ist der Glaube an dich selbst. Also diese Bilder, die ich da am Anfang ja gar nicht selbst erfunden habe, mit der Goldader, die da verborgen ist, oder der Lotusblüme, die können schon nützlich sein. Aber der Fehler an diesen Bildern ist, dass die Ader verborgen wäre, dass die Buddha-Natur verschüttet wäre. Das ist sie gar nicht. Ich muss nur genau hingucken. Das sage ich sozusagen jedes Mal bei jedem Vortrag und jetzt natürlich wieder, ne? Am Schluss, wenn es um so eine Frage wie Buddha oder Buddha-Natur oder Erleuchtung oder sonst was geht, dass ich immer wieder sage, guck doch mal genau hin. Ich behaupte, dass du, wenn du genau hinguckst, nicht nur 10-mal, sondern 50-mal am Tag Momente entdecken kannst deines eigenen Handelns, deines Denkens, deines Fühlens, wo du dann hinterher, wenn du kurz darüber reflektierst, erkennen kannst, wieso, das ist doch Buddha, das ist doch völlig frei, völlig offen, unbefangen, mitfühlend und sorgfältig. Und so verstehen, nur so kann ich verstehen, bei Huineng und bei im Hakuin Senji, Sazen Wasan und ganz vielen anderen und Rinzai, der sagt, du bist schon Buddha. Ich bin schon Buddha, gar keine Frage. Bloß ich ziehe mich immer wieder zurück und zweifle daran. Wobei man dabei nicht den Fehler machen darf, wenn ich von mir rede, ich bin schon Buddha oder irgendwie sowas. Das ist einerseits eine richtige Aussage, andererseits mir darüber klar sein muss, es gibt niemanden, der Buddha ist. Es gibt niemanden, der erleuchtet ist. Es gibt niemanden, der irgendwelche Eigenschaften überhaupt hat. Sondern es gibt immer nur Ereignisse. Es gibt immer nur Handlungen, Denkvorgänge, ja, Reden. Es gibt nur Ereignisse, zu denen man sagen kann, das kann man als erleuchtet bezeichnen, als sorgfältig, als liebevoll. Ja. Nur das Ereignis. Und solche Ereignisse kann ich an mir feststellen. Ja. Aber nicht ich bin irgendetwas oder so. Und das ist ganz wichtig für den Umgang mit mir selber. Also der Schluss, Oisaran Roshi hat das auch immer wieder gesagt, warte nicht darauf, bis du Buddha bist. Dann hast du keine Chance. Alles vorbei. Vergib dich. Vergiss es. Hi.